möchte mit Gebet beginnen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dich kennen dürfen und dass du unser Leben reich gemacht hast, dass wir neues Leben gefunden haben in dir und dass wir dich anbeten dürfen in unserem Herzen und hier auch gemeinsam im Gottesdienst. Jesus, von ganzem Herzen danke ich dir dafür, dass du uns auch dein Wort gegeben hast. Und ich bitte dich, dass du uns durch dein Wort was sagst, Herr, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen öffnest durch das Wirken deines Heiligen Geistes. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt Gnade zum Predigen gibst und den Zuhörern Gnade zum Hören. Amen. In einer langen Predigtreihe über den Heiligen Geist komme ich heute zum dritten Mal zu dem Thema, was bewirkt der Heilige Geist durch dich? Oh, jetzt habe ich was falsch gemacht, das war mein Fehler. So, und heute soll es um die Dienstgaben gehen. Also das, was dann auch relativ praktisch werden wird. Und bei all diesen Gaben, was der Heilige Geist durch Menschen wirkt, geht es immer um eine Person. Es geht immer um Jesus. Alle Dienste, alle Gaben sind dazu da, um einem zu verherrlichen, eine Person groß zu machen, Jesus. Darum geht's. Wenn wir über die inspirierte Rede gesprochen haben in den letzten Wochen, also Sprachengebet, Zungengebet und sowas, geht es immer um die Ehre Jesus, geht um die Ehre des Vaters. Aber wenn in diesen Dienstgaben, wenn wir da mal hinschauen werden jetzt heute, da geht es darum, dass Jesus ganz konkret auf dieser Erde gelebt hat, dass er uns ein Vorbild gegeben hat und dass wir als seine Gemeinde in diesen Dingen weiter leben sollen, weiter wandeln dürfen. Diese Gaben, über die wir heute sprechen, sind die am wenigsten offenkunden, die charismatischen. Und diejenigen, die im Kontext von gemeinschaftlichen Gottesdienst am ehesten im Hintergrund bleiben. Also da geht es nicht darum, jetzt diese besonders spektakulären Dinge. Vielleicht mag der eine oder andere denken, wird vielleicht auch ein langweiliger Gottesdienst, weil es jetzt nicht um meine Themen gerade geht, die bei mir ganz oben auf sind, so Heilung, da geht es nächste Woche drum. Ja? Also wenn du sagst, Heilung ist ein spannendes Thema für dich, kannst du nächste Woche wiederkommen, ist eine Wundergabe oder die Kraftwirkung oder die Gabe des Glaubens. Ganz tolle Gaben, die Gott auch schenkt, da geht es nächste Woche drum. Heute geht es um die Dienstgaben. Ich hoffe, ich habe dich schon mal ein bisschen neugierig gemacht. Ich möchte mit euch heute zwei Bibeltexte anschauen, wieder von dem guten alten Paulus, der zu diesem Thema etwas zu sagen hat, glaube ich, aus dem Korintherbrief und aus dem Römerbrief. Also ich fange mal an mit Korinther 12, die Verse 27 und 28. Da sagt Paulus, ihr seid der Leib von Christus. Jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. Und Gott hat jedem in der Gemeinde seine Aufgabe zugewiesen. Zu nennen sind erstens die Apostel, zweitens die Propheten, drittens die Lehrer. Dann gibt es die Fähigkeit, Wunder zu tun. Als nächstes die Gabe zu heilen, schließlich die praktischen Hilfeleistungen, die Leitungsaufgaben und das Sprechen in verschiedenen Arten von fremden Sprachen. Das war Paulus im Korintherbrief. Jetzt ein zweiter sehr prominenter Text zu diesem Thema im Römer 12. Die Verse 4 bis 8 fängt übrigens sehr spannend ähnlich an. Es ist wie bei unserem Körper, der ein Leib besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben dieselben Aufgaben. Genauso bilden wir viele Menschen, die zu Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch zusammengehörende Körperteile. Wir haben verschiedene Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Wenn jemand die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat, zu lehren, soll er als Lehrer wirken. Wenn jemand die Gabe hat, zu ermutigen, soll er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran haben. Diese beiden Texte, da werden einige Gaben genannt, die ich mal unter vier Überschriften als Dienstgaben euch vorstellen möchte. Auf der einen Seite eine ganz bekannte Gabe, das ist die Dienstgabe oder die Hilfeleistung, wie es dort heißt. Da steht ein ganz, ganz bekanntes Wort, das heißt Diakonia. Diakonie, das kennen wir alle. Das ist ein ganz wichtiger Teil, der zur Kirche dazugehört, der zur Gemeinde dazugehört. Der Dienst. Dienst für den Menschen. Dienst am Menschen. Und da ist Jesus selbst das beste Beispiel. Man kann ja Menschen aus verschiedensten Motiven dienen. Mit welcher Haltung man das auch immer tut. Und Jesus selber hat seinen Jüngern gedient. In einer Art und Weise, die für die damalige Zeit unfassbar war. Ganz am Ende seines Dienstes haben sie nochmal eine gute Zeit zusammen und dann fängt Jesus an, sich eine Schürze umzubinden. Und er holt eine Schüssel mit Wasser und so, jeder kommt mal hier zu mir. Eure dreckigen Sandalen ausziehen und ich wasche euch die Füße. Ihr Lieben, das war in der damaligen Zeit ein Dienst, den wirklich der allerletzte Sklave im Haus verrichtet hat. Das hat nicht irgendwie der Chefsklave gemacht oder wie, wer auch immer, der im Haus dafür zuständig war, dass die Gäste saubere Füße hatten, sondern das hat der allerletzte gemacht. Ihr müsst euch das so vorstellen, in der damaligen Zeit war es nämlich so, man ist über staubige Straßen gelaufen, nicht so wunderbar asphaltiert, keine Pflastersteine, sondern die Leute haben alles auf die Straße geworfen, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Es gab keine Kanalisation, man kann sich vorstellen, dass man achtet nicht immer drauf, wo man hintritt. Es geht uns ja manchmal aus, wenn wir spazieren gehen und da irgendwelche Hunde irgendwelche Hinterlassenschaften lassen. Das ist echt unangenehm. So müsst ihr euch das vorstellen, eine Gemengelage aus all dem, was man halt so auf der Straße findet, wenn die Kläranlage nicht da wäre und keine Pflasteranlagen. Also richtig ekelig. Und da latschen die alle durch und Jesus fängt an und sagt, ich werde dir jetzt das von den Füßen wegmachen. Und das ist die Haltung, die Jesus vorgemacht hat. Und das ist die Haltung, wie Dienst in der Gemeinde zu geschehen hat. Da soll etwas durch diese Gabe in uns freigesetzt werden, dass wir mit dieser Haltung einander begegnen, dem Nächsten begegnen. Jesus sagt nämlich dann in Johannes 13, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Jesus gibt uns ein Vorbild für das, was wirklich Dienst ist. Ich hätte es nicht nötig, sagt Jesus. Ihr habt mich teilweise Lehrer und Rabbi genannt und ich bin wirklich der Sohn Gottes. In diesem Selbstbewusstsein ist Jesus schon aufgetreten. Ich habe es aber nicht nötig, dass ihr mich die ganze Zeit beweihräuchert, sondern ich diene euch. Und ich werde euch gleich noch viel mehr dienen, wenn ich nämlich nach Gethsemane gehe, wenn ich nach Golgatha gehe. Ich werde euch dienen, ich werde eure ganze Last tragen, weil ich euch so liebe. Ich hätte das nicht nötig, den Himmel zu verlassen. Gott war völlig tiefenentspannt. Gott hat in seiner Dreieinigkeit die Perfektion von Liebe. Selbst beim Sündenfall. Gott hätte die ganze Sache nochmal neu anfangen können. Hat er mir nicht gemacht. Er hat den Vater verlassen und hat gesagt, ich diene diesen Menschen, indem ich ihre Last und ihre Schuld auf mich nehme. Ich habe es nicht nötig, aber ich tue es trotzdem, weil ich sie liebe. Diese Gabe wird häufig, oder dieser Begriff wird häufig sehr umfassend gebraucht. Und deswegen erscheint hier auch nochmal ein anderes Wort im Korintherbrief, nämlich das, was man mit Hilfe oder Hilfeleistungen übersetzen kann, wo es dann sehr konkret wird. Und das sind häufig Menschen, die nicht besonders im Mittelpunkt stehen in der Gemeinde. Also jedenfalls nicht im Scheinwerferlicht. Übrigens ganz schön warm heute Morgen wieder hier. Für euch auch, ich sehe das, ich schwitze auch alle ganz doll. Aber schön, dass wir so tolles Wetter haben. Wie ich schon gesagt habe, der Dienst war die stärkste Säule von dem, was Gemeinde zu allen den letzten 2000 Jahren ausgemacht hat, zu allen Zeiten. Das hat Gemeinde ausgemacht. Ganz am Anfang in der Apostelgeschichte, als der Heilige Geist in Jerusalem auf die Gemeinde gekommen ist und die Gemeinde gegründet worden ist und so weiter und so fort. Was lesen wir gleich danach? Dass die Leute angefangen haben, den Witwen und Waisen Essen auszuteilen. Die haben natürlich Gottesdienst gefeiert, sie haben die Lehre gehabt, sie haben Gott angebetet. Das gehört alles mit dazu, klar. Aber Anbetung, Gott anbeten und zu preisen und zu loben, ohne dass wir anfangen, den Nächsten zu dienen. Das ist so, als wenn du nur auf einem Bein stehst. Die Kirche kann nicht nur Gott anbeten und nur Gott loben und preisen, sondern sie lobt und sie preist Gott auch, indem sie den Armen dient, indem sie das Herz teilt, indem sie hingeht und den Menschen dient. Das hat immer dazugehört. Das ist die Haltung, die Diakonie ausmacht. Und das hat sich in großen, auch in Werken in unserem Land, ein Werk hat ja sogar das im Namen, die Diakonie. Das ist der Ursprung, das ist die Haltung, mit der das eigentlich passiert. Wenn ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Das ist die Haltung des Dienstes. Und jetzt beginnt eine kleine Werbeeinlage. Ich möchte euch mal Menschen quasi vor Augen halten, die in unserer Gemeinde das ganz praktisch tun. Und ich werde sicherlich einige vergessen. Aber ich möchte, mir geht es nicht darum, jetzt alle zu erwähnen, aber ich habe in der Vorbereitung an Leute gedacht, in dieser Gemeinde, wo ich dachte, wow, ich habe einen Bruder erlebt, ich werde ihn jetzt nicht namentlich erwähnen. Ich habe eine Schwester im Krankenhaus besucht und er war beide Male da. Er hat sie beide Male, als ich da war, habe ich ihn auch getroffen. Wo ich denke, Wahnsinn, was für eine Haltung, den sieht man hier sonst nicht vorne auf der Bühne. Wir haben einen, der sich jede Woche stundenlang hinsetzt, um die Finanzen unserer Gemeinde zu verwalten. Unfassbar. Er scheint nicht hier vorne. Diese Haltung, ich diene der Gemeinde mit dem, was ich da tue. Und ich möchte euch ermutigen, schaut mal hin, was passiert in dem Bereich Kinderarbeit zum Beispiel hinten. Dienst an Kindern, Kinderarbeit darf man nicht sagen. Aber der Dienst für die junge Generation. Kinderarbeit ist verboten übrigens. Ja, das habe ich jetzt öffentlich gesagt, in Deutschland ist verboten und so weiter und so fort. In Bolivien wurde das jetzt gerade wieder eingeführt, ein Skandal, dass ein 10-jähriges Kind wieder arbeiten muss, weil das nicht sonst ernährt werden kann, finde ich, aber das ist ein anderes Thema. Oder wie in unserer Gemeinde im Bereich Jugendarbeit Menschen sich einsetzen. Ihr Lieben, und ich möchte euch ermutigen, fragt diese Menschen nochmal, was kann ich tun, um euch zu unterstützen? Kann ich mich da vielleicht mit einklinken? Kannst du mich noch brauchen? Kann ich da mitdienen, der jungen Generation? Gerade im Bereich Kinder ist es so, dass Thomas aufhören wird, seinen Dienst aufhören wird. Der hat die letzten Monate und das in der letzten Zeit, in der er hier den Dienst im Bereich Kinder gemacht hat, der hat sich so reingehängt. Er schafft es jetzt beruflich leider nicht mehr. Ich ermutige euch, denkt an die Leute, sprecht sie an. Kann ich euch irgendwo unterstützen? Braucht ihr noch Leute? Die junge Generation, sich zu investieren in die junge Generation, erfordert Hingabe, Leidenschaft. Und dazu ermutige ich euch, denkt an diese Menschen. Im Bereich Finanzen, vielleicht ist jemand da, der sagt, ich, Hans-Jürgen, kann ich dich unterstützen? Kann ich mal irgendwelche Buchungen für dich machen, wenn ich Ahnung davon habe, bitte, nur. Ja? Wie auch immer, Hans-Jürgen, also das, ihr müsst euch an ihn wenden, ja? Aber ich ermutige euch, seht das. Das ist etwas, was Gott in die Gemeinde hineingegeben hat. Ich merkte, dass ich häufig mich nach diesen spektakulären Dingen gesehnt habe. Boah, dass wir das haben und das haben. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich eine ganz neue Dankbarkeit bekommen, wo ich dachte, Gott, was du in dieser Gemeinde alles schon tust, begeistert mich. Das ist vom Geist Gottes geschenkt. Wo Menschen da in dieser Haltung in dieser Gemeinde sich einbringen. Oder wenn Leute da die Büchertisch betreiben oder die Bibliothek, was in dieser Gemeinde an wertvollen Dingen getan wird, im Lobpreis. Ihr trefft euch jeden Samstag, um es vorzubereiten. Das ist eine Haltung des Dienstes und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und viele sind dankbar für das, was ihr tut. Dankeschön. Das Deko-Team, die Leute, die hier bei den Buffets dabei waren. Wir haben eine Umfrage gemacht, wir haben ja diese Gespräche in der Gemeinde gehabt und ganz häufig habt ihr gesagt, dass es toll war, dass wir da draußen einige Male jetzt schon zusammen gefrühstückt haben. Dass wir Buffets hatten. Wo wir Gemeinschaft gefeiert haben. Und das haben Leute vorbereitet. Die haben da Zeit investiert. Die haben Sachen vorbereitet zu Hause am Herd und was weiß ich, wo man die ganzen Lebensmittel zubereitet. Bin da jetzt auch nicht so gut drin. Meine Gabe ist das nicht. Ja? Sonst würdet ihr nie kommen zum Essen. Ich kann euch einen Kaffee rauslassen, also herzliche Einladung auf einen Kaffee. Ganz konkret wird das in der Gemeinde, auch da, wo konkretere Dienste dann passieren, auch an Kranken und wo wir uns für die Rechtlosen einsetzen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, fragt die Leute doch mal, die ihr vor Augen habt, die in der Gemeinde solche Dienste tun. Kann ich dich irgendwo unterstützen, dass du selber auch in diese Dienste hineinkommst? Das ist etwas, wozu ich dir ermutigen möchte. Der Bereich Kindergarten, wo da Leute sind, wir haben ein Sozialwerk in der Gemeinde, wo Leute Kraft investieren über das Normalmenschliche hinweg. Ich bin selber jemand, der den Profit von hat. Da ihr lieben Leute, die im Kindergarten euch einsetzt, herzlichen Dank für das, was ihr tut. Das ist etwas, wo Gott euch Gaben gegeben hat, wo ihr da euch so einsetzt. Und ich bin total dankbar dafür. Für viele ist es ein riesiger Segen. Und das muss und soll auch mal hier gesagt werden. Und ich glaube, dass wir da von Gott von ganzem Herzen dankbar sein dürfen für das, was in dieser Gemeinde an Guten passiert. Oder ein Carsten, der anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich Jugendliche unterstützen, die keine Ausbildung machen können. Dass wir wenigstens alle an ihn denken, für ihn beten und fragen, Carsten, kann ich irgendwas für dich tun? Außer beten. Dass wir irgendwann eines Tages vielleicht unser Portemonnaie öffnen, um so eine Arbeit zu unterstützen, da wo es nötig ist. Ich komme zu einem zweiten Punkt, und das ist die Leitung, die da in unterschiedlichen Varianten oder unterschiedlichen Worten bei Paulus erwähnt wird. Einmal im Korintherbrief die Leitung oder Führung heißt Leitungsgaben, Kybernesis, das griechische Wort, was einen Steuermann ausgemacht hat in der Antike. Und ein Steuermann in der damaligen Zeit, der hat nicht einfach nur am Ruder gestanden, sondern ein Steuermann, der hatte die Verantwortung für das Schiff und für die Mannschaft und für die Fracht gegenüber dem Schiffseigner. Der war für alles verantwortlich und musste sich an das Ruder stellen und da auch quasi verantworten für das, was er tut. Und auch diese Aufgaben hat der Geist Gottes in die Gemeinde hineingelegt. Und dort steht es auch im Plural. Es ist nicht nur einer, der diese Gabe hat, sondern verschiedene Bereiche, in denen Menschen Leitungsaufgaben übernehmen, als Geschenk vom Heiligen Geist für die Gemeinde, für den Dienst an der Welt. Und für den Dienst in der Gemeinde. Der Begriff im Römerbrief ist eher aus der Verwaltungssprache angelehnt. Also da geht es eher darum, etwas zu verwalten, etwas zu ordnen. Und auch da wird es schon deutlich, dass nicht immer nur diese prophetischen, visionären Typen sind, die mit Leitungsaufgaben bedacht sind, sondern auch das gehört mir dazu, zu ordnen, zu verwalten. Auch das ist eine Gabe, die der Geist Gottes der Gemeinde schenkt. Das ist aus meiner Sicht in den letzten Jahren ein großes Thema gewesen, also das Thema Leitung und Geistesgaben oder geistliche Leitung. Und häufig kam man dann mit einigen Managementkonzepten daher und hat versucht, das auf die Gemeinde umzupolen und so nach dem Motto, was in der Firma funktioniert, das funktioniert in der Gemeinde auch 1:1. Und ich glaube, dass man da viele Fehler gemacht hat. Weil es geht nicht darum, wie man einfach den Laden am Laufen hält, sondern es geht darum, wie hat Jesus geleitet? Das ist der Maßstab für geistliche Leitung. Daran wird sich eine Leitung immer messen müssen. Was ist die Art und Weise, wie ihr leitet? Finde ich selber auch einen sehr hohen Anspruch und ein sehr hohes Maß. Und Jesus sagt da, als seine Jünger anfangen, sich zu kabbeln, so nach dem Motto, wer ist denn der Höchste unter uns? Und dann sagt Jesus, wer der Erste unter euch sein will, der soll der Diener aller sein. Und das hat Jesus selber vorgemacht. Es geht also darum, sich die Frage zu stellen, was schenkt der Heilige Geist an Gaben der Leitung in der Gemeinde, wo man merkt, genau so hätte Jesus das auch gemacht, zu leiten. Jesus würde so eine Kleingruppe leiten, einen Hauskreis. Jesus würde so eine Jugendgruppe leiten. Jesus würde so verschiedenste Aufgaben in der Gemeinde leiten, auch in der Gemeindeleitung. Das ist der eigene Anspruch auch. Ist das diese Diensthaltung? Jesus soll auch in dieser Gabe verherrlicht werden. Und nicht einfach irgendwelche Managementkonzepte kopieren. Man kann ja da mal reingucken. Man kann ja auch da gucken, was die gut machen und was kann man in der Gemeinde auch anwenden. Aber nicht 1:1 das zu übernehmen und meinen, dann funktioniert eine Gemeindeleitung gut. Auch ein Problem, dem Paulus, glaube ich, entgegentreten möchte, wenn er sagt, nun aber sind es viele Glieder, in Korinther 20 sagt er das, nun aber sind es viele Glieder, Korinther 12, Vers 20, Entschuldigung, aber ein Leib ist einer, die das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Paulus sagt das ganz bewusst, glaube ich, auch in Richtung Leitung. Das Haupt kann nicht sagen zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Gut, die meisten von euch schauen mir wahrscheinlich eher hier oben hin. Ja, so irgendwo. Vielleicht auch zu meinem Schweißfleck, der sich hier langsam bildet. Ist auch ein bisschen peinlich, aber ist so. Ist heiß. Aber meine Füße sind nicht ganz unwichtig hier vorne. Auch wenn man nicht darauf achtet. Und deswegen geht es nicht um Rangordnung in der Gemeinde. Sondern wir wollen den Leib Christi abbilden. Ich träume davon, dass Jesus in dieser Stadt groß wird. Durch die verschiedenen Gaben, die sich hier zusammenfügen. Jesus soll verherrlicht werden. Nicht eine Person oder zwei Personen. Nicht die Leitung steht über den anderen. Rein geografisch gesehen oder rein, wie auch immer man es nennen will, biologisch, organisch, ist das immer der Fall. Aber nicht von einer inneren Rangordnung. Ja, ihr versteht, was ich meine. Ich mache mal weiter. Eine Gabe, die dort erwähnt wird, ist das Geben. Wenn jemand gibt, dann soll er es in Einfalt des Herzens tun. Wird in den Geistesgaben erwähnt hier. Und damit ist nicht Dummheit gemeint. So nach dem Motto, je dümmer, desto besser. Sondern es geht um die Haltung, wo es nicht um so eine Doppeldeutigkeit geht. So, ich gebe dir was, damit ich in deinem Leben Einfluss gewinnen kann. Weil ich irgendwie versuchen möchte, dich zu manipulieren oder irgendwas in dich hineinzulegen, was vielleicht gar nicht da, was mir entspricht. Es geht auch um, wie Jesus das ausdrückt, wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir das vergelten. Also auch hier wieder, es geht um die Art und Weise, wie Gott geben würde. Gott gibt nicht mit irgendwelchen komischen Hintergedanken. Jesus verschenkt sich an die Welt, einfach so. Nicht um uns zu manipulieren, um uns zu drängeln, sondern in dieser Gabe kann extrem manipuliert werden. Aber es kann damit etwas deutlich werden vom Reich Gottes. So wie Gott sich verschenkt, so wie Gott gibt. Einfach, kennt ihr solche Leute, wo man einfach mit denen gemeinsam ist und die schenken, aber man hat nicht das Gefühl, die wollen einfach irgendwas zurückhaben. Das ist damit gemeint. Dass man einfach gibt. Und auch das ist Auswirkung direkt in der ersten Gemeinde gewesen. In der Apostelgeschichte 2 können wir lesen, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter allen, je nachdem es einer nötig hatte. Also auch dort, dass die Auswirkung, dass das Portemonnaie sich geöffnet hat. Und man gesagt hat, das Reich Gottes kann auch dadurch gebaut werden, dass ich Geld gebe in das Reich Gottes. Und das ist da nicht nur das Privileg der Reichen. Es geht bei dieser Gabe nicht darum, dass du besonders reich sein musst oder sagen musst nach dem Motto, ich habe ja so viel, kann ich auch ein bisschen von abgeben. Wir haben mal über die Witwe gesprochen, die ihre 2 Groschen da in die Opferstöcke geworfen hat. Ich habe auf einer Reise, die ich mit meinen Schwestern und Brüdern aus der Landesverbandsleitung in Bayern gemacht habe, in den Libanon, an der syrischen Grenze in einer kleinen Baptistengemeinde gepredigt und danach haben die uns eingeladen zum Essen. Also so eine absolut einfache und arme Familie. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was die da aufgedeckt haben. Da kommen so 3 Pastoren aus Deutschland daher und die haben uns den Tisch gedeckt, als wenn Hochzeit und alles mögliche auf einmal ist. Wir haben dann uns rausgerollt, weil wir so Vollbauch hatten. Und die haben ja auch nicht nach dem Motto, ich habe jetzt die Diät und sowas, kannst vergessen. Hier, das noch und dann denkt man, es ist vorbei und dann kommt da noch was. Das war jetzt die Vorspeise. Ja? Da sind Leute, die haben wirklich das Allernötigste gerade zum Leben und verschenken sich an diese Gäste. Also es ist nicht das Privileg von einigen reichen Leuten. Ich mag ja sehr gerne Tony Campolo, diesen Prediger aus Amerika, und der hat mal einen Vorschlag gemacht, weil das Geben kann Menschen ja auch entwürdigen, wenn man so nach dem Motto, hier, ich gebe dir mal 100 Euro, damit es dir besser geht und so, ich fühle mich natürlich auch besser. Und wo er sagt, das ist eigentlich wie eine Haltung, die Menschen auch teilweise ihrer Würde beraubt. Und er hat vorgeschlagen, gerade so um Weihnachten herum ist es in Amerika so häufig, dass Kirchen dann irgendwie sagen, jetzt müssen wir mal ein bisschen fromm sein, jetzt müssen wir ein bisschen durch die Nachbarschaft ziehen und irgendwie Geschenke verteilen und sagen, Jesus hat dich lieb und so. sondern er sagte, geht doch mal hin, legt ihnen ein fettes Paket vor die Tür, klingelt sondern ruft an, bei dir liegt ein Geschenk vor der Tür, hier ist Gott, ich hab dich lieb. Da wird nämlich kein Mensch verhält, sondern geht es gleich die Ehre zu um Gott. Da wird etwas deutlich von dem, wie Gott ist. Leg das Paket vor die Tür, lass dich nicht wissen, von wem es ist, ruf an und sag, bei dir liegt ein Paket vor der Tür, hier ist Gott, ich hab dich lieb. Und dadurch behält das Gegenüber die Würde. Ich komme zum nächsten Punkt, Barmherzigkeit oder die Leute, die in Not sind, wie es dort heißt, die Notleidenden, sich um die Notleidenden zu kümmern. Das ist eine Gabe, die bei näherer Betrachtung den Charakter Gottes 1:1 widerspiegelt. Die Gabe der Barmherzigkeit. Gott ist ein barmherziger Gott. Wusstet ihr das? Gott ist ein barmherziger Gott. Das heißt im Psalm 103, barmherzig und gnädig ist der Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade. So fern der Osten ist vom Westen, hat er uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Gott ist ein barmherziger Gott. Wenn deine Schuld so groß ist, dann ist die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes noch größer. Wusstet ihr das? Das spiegelt den Charakter Gottes wider. Und ihr Lieben, das ist auch ein heikles Thema. Häufig haben wir diese Betonung darauf, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und das ist auch richtig. Aber häufig hören wir das mit so einem Hintergrund, mit so einem Hinterton, der Gott ist ein strafender Gott und ich habe Angst vor der Strafe Gottes. Und so wurde es ja häufig gepredigt in verschiedensten Arten und Weisen in allen möglichen Kirchen. Es ist auch nicht falsch, dass Gott heilig ist. Aber es ist die Frage deiner Perspektive auf Gott. Es ist die Frage, ob du dir vorstellst, du stehst auf dem Schafott, du hast den Strick schon um den Hals und dann hörst du, Gott ist heilig und du weißt, okay, jetzt nächstes gleich die Tür auf. Oder ob du auf dem Schoß deines Vaters sitzt. Er sagt, du, weißt du was, ich bin heilig. Und weil ich heilig bin, bist du auch heilig. Leb entsprechend bitte. Ich bin ein barmherziger Gott und ich werde dir helfen, auch ein heiliges Leben zu führen. Es geht nicht darum, dass du es aus eigener Kraft leben musst. Ich weiß, dass ich mich wiederhole, weil ich das letzte Woche schon mal gesagt habe. Ich mag es nochmal sagen. Es geht nicht um deine eigene Kraft, sondern es geht um einen Gott, der sagt, ich bin dein Vater. Und ich habe dich lieb und ich bin barmherzig. Und ich werde dir die Kraft geben, heilig zu leben. Ergreif meine Kraft, ein Leben zu leben, das mein Name verherrlicht wird. Du stehst nicht auf dem Schafott, hast keinen Strick um den Hals. Du sitzt bei deinem Vater auf dem Schoß, der dir zuspricht, ich bin heilig, hi, das bist du auch. Ich werde dir helfen dabei, ein heiliges Leben zu leben. Ich werde dir helfen dabei, die Sünde sein zu lassen. Vertrau doch meiner Kraft. Gib mir deine Sünde. Gib mir deine Schwächen. Ich bin dabei, dich zu verändern. Nicht der Gott, der dich fordert und dir dann nicht die Kraft dazu gibt, es durchzuziehen. Und diese Gabe der Barmherzigkeit, das Mitfühlen, das Mitempfinden, das soll deutlich werden. Das ist auch etwas, was dann, wenn diese Gabe bei Menschen sehr, sehr ausgeprägt ist, die ein zerbrochenes Herz haben, die ein Mitempfinden, hier geht es auch um Emotionen. Wenn du zerbrochen bist über das Leid in dieser Welt oder über das Leid bei deinen Nachbarn, wo du nur noch weinst, wo du die Tränen Gottes vergießt, aber dabei selber emotional nicht vor die Hunde gehst, weil dort heißt es im Kontext nämlich, ich möchte das nochmal vorlesen, muss ich ja schnell mal raussuchen, wer sich um die Notleiden kümmert, soll Freude daran haben. Auf der einen Seite geht es darum, tiefes Mitgefühl zu haben, mitzuleiden, mitempfinden. Und auf der anderen Seite die Freude Gottes, das in der Freude Gottes zu tun. Und von da aus dann auch zur Tat zu schreiten. Die Taten der Barmherzigkeit. Sagen, ich stütze dich, ich gehe einige Meter deines Lebensweges mit dir, so ich das kann. Jesus hat übrigens mal ein ganz geniales Beispiel dazu gesagt, von einem Samariter, der barmherzige Samariter. 95% von euch wissen wahrscheinlich jetzt, wovon ich rede. Da ist jemand, der sieht jemanden, Jesus erzählt dieses Gleichnis von einem Mann, der zusammengeschlagen worden ist, am Wegesrand liegt, verblutet. Und da laufen einige dann vorbei, die sagen, ja, ich habe gar keine Zeit, so Stress und Termindruck und so, muss weiter. Und irgendwann kommt ein Mensch, von dem man es nicht erwartet hätte. Der sieht, da ist jemand zusammengeschlagen, der hat keine Chance, wenn er hier am Wegrand liegen bleibt. Ich nehme ihn auf meinen Esel nicht. Ich werde ihn für ihn sorgen und ich werde das so weit tun, wie ich das kann. Ich werde mich auch nicht überfordern. Ich bin nicht Arzt. Ich bin nicht derjenige, der ihm jetzt seine Wunden verbinden kann. Ich habe auch keine Zeit dafür, das jetzt 3 Jahre zu tun. Aber ich werde das Nötigste tun, was jetzt dran ist. Und das kann bedeuten, ihr Lieben, ich habe eine Zeit gehabt, wo ich psychisch so am Ende war. Und ich habe eine Schwester gehabt, die im Studium da war. Die hat gesagt, Jan, jetzt gehe ich mit dir zum Psychiater. Der bin ich jetzt noch dankbar. Die hat mich an die Hand genommen und hat gesagt, Jan, ich gehe jetzt mit dir zum Arzt, du kannst nicht mehr. Die hat ein Mitgefinden gehabt. Darum geht es. Nicht sich zu überfordern. Das war keine Psychotherapeutin oder solche Sachen. Das war keine Psychiaterin. Sie konnte mir an der Stelle nicht weiterhelfen, aber sie hat den ersten Schritt getan. Darum geht es. Wo kann Gott uns gebrauchen, jetzt in dieser konkreten Situation vielleicht einen Teil des Weges zu gehen? Ihr Lieben, ihr seht, diese Dienstgaben sind nicht jetzt so die spektakulären Dinge, wo von jetzt auf gleich jemand von den Toten auferweckt wird oder irgendwelche spektakulären Dinge passieren, sondern das ist das, aber eigentlich aus meiner Sicht, was der Gemeinde Gottes wirklich Konturen gibt. Quasi die, im Bild gesprochen, die Hände und die Füße Gottes zu sein. Da, wo es dann auch praktisch wird. Wo es nicht immer um diese spektakulären Dinge geht. Also dazu ermutige ich euch einfach nächste Woche wiederzukommen. Da geht es dann um spektakulärere Dinge. Aber ich möchte nochmal betonen, was ich das letzte Mal auch gesagt habe. Jeder von euch hat Gaben. Und wir sollen danach streben, diese Gaben zu leben und auszuleben und sie zu entwickeln und fortzuführen. Und dazu ermutige ich euch, dass ihr darüber sprecht, dass ihr die Leute ansprecht. Da kann ich vielleicht dich irgendwo unterstützen. Gibt es an der Stelle irgendwo etwas, wo noch Hilfe gebraucht wird? Oder wenn du merkst, dass die Barmherzigkeit in deinem Herzen dich zu einer Tat der Liebe führt, wodurch Jesus verherrlicht wird, dann tu es. Und freu dich über das, was Gott durch dich tut in deinem Moment. Entwickelt diese Gaben, sucht danach. Beschäftigt euch mit Leuten, wo ihr wisst, da passiert das. Dazu möchte ich euch einladen und ermutigen. Und es geht immer darum, dass Jesus verherrlicht wird. Ob es die Leitung ist, ob es die Hilfestellung ist oder die Diakonie, ob es das Geben ist oder aber die Gaben der Barmherzigkeit. Es wird dadurch eine Person verherrlicht und das ist Jesus. Darauf kommt es an. Das ist der Maßstab. Amen.